beginne eingangs mit einem Zitat aus dem Buch Überlebenskampf, Kriegstagebuch aus Nahost von meinem geschätzten Freund und Kollegen Ariel Charousshalikar. Genau wie du, auch ein Exilperser. Nee, der ist ja gar nicht im Iran geboren. Der ist, im Iran geboren.
Falsch, genau. Er ist im Iran geboren.
Er ist im Iran geboren.
Genau.
So wie du,
hallo,
liebe Sava.
Hallo übrigens,
liebe Sava Fasan. Jetzt habe ich doch schon, ja, tut mir leid, jetzt ein peinlicher Fauxpas. Ich wollte dich eigentlich nach dem Zitat von Ariel vorstellen.
Ist in Ordnung. Ja, aber deine Zuhörer müssen unbedingt begrüßt werden. Die interessieren sich ja sehr, sehr stark für diese wichtigen politischen Themen. Deswegen,
genau.
Hallo allerseits.
Hallo, genau. Und hallo an dich, liebe Sava. Du warst ja auch schon ein paar Mal zu Gast. Immer dann mit dem Schwerpunkt Iran. Darüber sprechen wir heute auch. Ich will jetzt nochmal dieses angekündigte Zitat von Ariel Shalikars Buch bringen. Und zwar, er schrieb es, das ist ja so ein Kriegstagebuch, was er geschrieben hat. Und zwar am 1. August 2025, Tag 665, schreibt er, ein Beigeschmack einer verpassten Gelegenheit ist geblieben. Damit meint er die militärische Konfrontation Israels und dem iranischen Regime und dem Eingreifen der USA. Dem kurzen Eingriff. Der Trump-Administration. Und zwar, ein Beigeschmack einer verpassten Gelegenheit ist geblieben. Das iranische Regime schien ernsthafte Probleme zu haben, schien in Not zu sein. Khamenei war untergetaucht aus Angst um sein Leben. Es war die richtige Zeit, um das Regime zum Einsturz zu bringen. Wir standen kurz davor, so der Eindruck. Umso größer die Enttäuschung, als es plötzlich vorbei war und das Regime an der Macht geblieben ist. So wie die Biden-Administration ein halbes Jahr zuvor, der Hisbollah kurz vor ihrem Zusammenbruch entgegenkam, als sie Israel zurückpfiff und uns den Waffenstillstand aufdrückte, so warf die Trump-Administration dem Regime einen Rettungsring zu. Nicht immer sind israelische und amerikanische Sicherheitsinteressen identisch. Ja, damit möchte ich die heutige Folge beginnen. Wir haben uns ja auch darüber schon ausgetauscht, kurz nach dem 12-Tage-Krieg zwischen Israel und dem iranischen Regime im Sommer, unmittelbar danach, weil sobald das aus den Medien verschwunden ist, weil es keine direkte militärische Konfrontation mehr gibt, interessiert sich auch kaum noch jemand für das, was im Iran passiert. Dich interessiert das aber sehr und mich interessiert es auch sehr. Mir liegt das sehr am Herzen, was im Iran passiert. Die Freiheit der Iranerinnen und Iraner ist mir eine Herzensangelegenheit und deshalb ist das auch immer wieder Thema, auch wenn es gerade in den Medien nicht präsent ist. Aber es passiert immer wieder was im Iran. Und meine Frage an dich natürlich erstmal, jetzt ungefähr so knappes halbes Jahr nach der direkten militärischen Konfrontation zwischen Israel und dem Mullah-Regime, wie ist die aktuelle Situation im Iran? Wie sieht es mit der Opposition im Exil und im Land selber aus? Wie geschwächt ist das Regime? Und es passiert auch momentan auch wieder einiges. Also das Einzige, wenn man Iran News googelt, dann findet man was zur extremen Dürreperiode. Genau. Und sonst kriegt man nicht viel mit.
Nee, genau.
Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, du kannst das einigermaßen
kompakt beantworten. Ich werde versuchen, das in einem Schwung zu besprechen. Erstmal, vielen Dank, Philipp, für dein Interesse und deine Empathie, die ja auch die Zuhörer deines Podcastes haben und von der ich mir wünschen würde, dass es wirklich ein Massenphänomen wäre. Oftmals ist es so, dass dem Schicksal der Iraner mit ganz viel Gleichgültigkeit begegnet wird, ganz, ganz viel Apologetentum gegenüber einem der schrecklichsten Regime dieser Welt, einer der furchtbarsten diktatorischen Systeme, die eben die pathologische Frauenverachtung in diesem System verankert hat. Also das ist ein systematisches Vorgehen gegen die Unabhängigkeit und die Selbstbestimmung von Frauen. Es ist auch systemisch bedingt, weil diese Diktatur so aufgebaut ist. Und deswegen finde ich, bin ich zutiefst davon überzeugt, jede Gelegenheit, die wir haben, um über den Iran und über die iranische Zivilgesellschaft zu sprechen, Aufmerksamkeit zu schaffen, politischen Druck hervorzubringen, müssen wir nutzen. Das sind wir unserem eigenen politischen und menschlichen Gewissen schuldig. Die Lage im Iran sieht so aus. Ich will es mal ganz konkret an zwei Beispielen veranschaulichen. Es gab vor einigen Wochen ein Video vieler junger Menschen mitten im Stadtbild von Teheran in einem Teil der iranischen Hauptstadt, wo eine Musikband
Das habe ich gesehen, ja.
Ein modernes Lied gespielt hat, drumherum eine große Menschenmenge, die mit gesungen und mitgetanzt hat. Viele, viele Frauen absolut unverschleiert. Und dieses Video ist in die Welt hinausgegangen. Und es gibt eine reale Situation im Iran, wo dieses Regime, das eben wie gesagt die systematische und systemische Frauenverachtung verinnerlicht hat, nicht mehr hinterherkommt, die Zwangsverschleierung durchzusetzen. Es gibt Teile des Irans, nicht nur der iranischen Hauptstadt, sondern auch andere Teile des Landes, wo die Sittenpolizei, wo die Revolutionsgarden, wo die verschiedenen Apparate dieses Regimes nicht mehr diese islamistische Kleiderordnung durchsetzen können und sich oftmals auch irgendwie nicht mehr in diese Regionen, in diese Bereiche hintrauen, weil sie sagen, sie werden dort verscheucht, sie sind dann nicht mehr in der Lage, das durchzusetzen und müssen sich wieder zurückziehen. Das ist wirklich eine konkrete, reale Veränderung, die die iranische Zivilgesellschaft hervorgebracht hat, indem sie einfach kontinuierlich sich diesen Raum genommen hat, sich diesen Raum erarbeitet hat und auch nicht wieder zurückgibt, und wo einfach die Angst die Seite gewechselt hatte. Also nicht die iranische Zivilgesellschaft hat Angst, sondern das Regime hat Angst. Und das ist maßgeblich auch eine Folge der internationalen und der sicherheitspolitischen Schwächung des iranischen Regimes. Also alle Maßnahmen, die erfolgt sind, die Angriffe auf das iranische Nuklearprogramm, haben geholfen, dieses Regime zu schwächen. Gleichzeitig, dass die Hezbollah heute nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, dass die Hamas extrem geschwächt ist, dass Israel viele, viele seiner sicherheitspolitischen Ziele erreichen konnte in den vergangenen Jahren nach dem Terrorangriff, nach dem schrecklichen Terrorangriff des 7. Oktober, dass im Prinzip für das iranische Regime außer nur sicherheitspolitisch nur noch diese Houthis im Jemen übrig sind. Und das ist wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die deutlich geschwächt werden. Also was ich damit sagen will, es gibt wirklich eine Verknüpfung zwischen Sicherheitspolitik und den Entwicklungen innerhalb des Irans, der inneren Verfassung des Irans, weil die Menschen einfach so weltweit digital vernetzt sind. Jetzt habe ich eine sehr dynamische und sehr positive Entwicklung beschrieben. Zur Wahrheit gehört auch dazu. Leider ist dieses Regime immer noch an der Macht. Und leider zeugt es auch immer noch überall dort, wo es kann, von einer enormen Gewalt und enormen Brutalität. Und ein anderes Beispiel, das ich hier veranschaulichen möchte, ist, leider die Nachricht, dass eben vor einigen Wochen auch ein junger iranischer Mensch, also man kann diesen jungen Menschen noch nicht mal als Aktivisten bezeichnen, weil er einfach sein ganz normales Leben versucht hat zu leben, gleichzeitig politisch dieses System eben ablehnt und ein Anhänger der des Sohn des letzten Schahs ist und eben diese politische Strömung unterstützt und daraus resultierend eben ein Bild des obersten Revolutionsführers, von Khamenei, dem Kopf des Regimes, zu Hause im Wohnzimmer quasi verbrannt hat und das auf den sozialen Netzwerken geteilt hat. Diese Zerstörung der Bilder, der Poster, der Köpfe dieses Regimes, allen voran, Khamenei ist Alltag für die Iraner. Das tun die Leute in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Hinterhof, im Garten, im Wochentakt. Das ist ganz normal, weil sie eben dieses Regime so sehr ablehnen. Und er hat es gepostet. Er ist daraufhin gefasst worden von den Revolutionsgarden, vom Sicherheitsapparat des Regimes. Und er ist leider ermordet worden. Wir müssen davon ausgehen, dass er mutmaßlich ermordet wurde. Das ist eine traurige Realität, dass dieses Regime überall dort, wo es kann, überall dort, wo es an die Leute rankommt, eben wirklich eine Lebensgefahr für junge, aufgeklärte, politisch eigenständig denkende Menschen ist. Also beide Bilder. Einmal diese Zusammenkunft junger Menschen, unverschleierter Frauen, musizierend im Stadtbild von Teheran, das ist die eine Realität. Die andere Realität ist, ein junger Mensch wurde hier von diesem Regime ermordet, einfach nur, weil er seine Meinung kundgetan hat. Und deswegen ist diese Wechselwirkung, die ich vorhin schon angesprochen hatte, alles, was sicherheitspolitisch passiert, hat eine Auswirkung auf die innere Verfassung des Irans. Man stelle sich vor, also das, was unser lieber Freund Arie beschrieben hat, der Druck auf dieses Regime wäre so enorm und wäre so niederschmetternd, dass es diese sicherheitspolitischen Maßnahmen nicht überlebt, dass dieses Regime nicht mehr überlebensfähig ist im praktischen Sinne, im geistigen, im intellektuellen Sinne hat dieses Regime sowieso schon ganz, ganz lange abgewirtschaftet. Aber der Druck wäre so enorm, dass die Iraner es wirklich schaffen, sich vollständig von dieser Unterdrückung zu befreien.
Also ich glaube, was halt einfach noch ein Problem ist, ist, dass der saturierte Mittelstand sich der Revolte noch nicht anschließt. Und das passiert meistens dann, wenn es wirtschaftlich rapide bergab geht. Das hatten wir vor ein paar Jahren auch mit, denn da gab es auch schon 2019 so Revolten, weil es auch erhebliche wirtschaftliche Probleme gab. Und ist das, siehst du da jetzt vielleicht auch so einen Zusammenhang mit dieser Dürreperiode, dass das einfach wirklich an die Substanz geht, nicht nur der Ärmsten der Armen oder vielleicht also, der Landbevölkerung, sondern auch wirklich der Mittelstandsschicht in den Großstädten?
Also, dass der Mittelstand, dass die Mittelschicht sich nicht den Protesten und dem zivilen Ungehorsam und
weil die auch noch was zu verlieren haben, ne? Das ist ja nun mal der Grund, hauptsächlich der Grund
eigentlich. Moment. Oh, okay. Also, dass der Mittelstand, die Mittelschicht in der iranischen Gesellschaft sich den Protesten, den zivilen Ungehorsam nicht angeschlossen hätte, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht korrekt. Alle sozialen Gruppen, alle gesellschaftlichen Schichten des Irans, der iranischen Zivilgesellschaft, mit der Ausnahme der Anhänger des Regimes, sind Teil des Protestes. Also, das ist eine Entwicklung, die über verschiedene Jahrzehnte jetzt eben schon auch ihren Lauf und ihren Fortschritt genommen hat. Am besten lässt es sich so beschreiben, es gab in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, eine große Revolte innerhalb der jungen Generation im Iran, die fast ausschließlich die Studenten betraf. Alles, was dann danach an zivilem Ungehorsam, an Protest innerhalb der iranischen Zivilgesellschaft passiert ist, hat kontinuierlich begonnen, jede einzelne Gruppe der iranischen Zivilgesellschaft mit einzubeziehen. Und heute Aber das ist ein Prozess, der schon seit geraumer Zeit stattgefunden hat und dann so ein bisschen kulminierte in der Protestbewegung, in der Freiheitsbewegung von September 2022, nach der brutalen Ermordung von Jina Mahsa Amini, die ermordet wurde, weil sie nicht sich der Zwangsverschleierung beugen wollte. Damals hat das eben begonnen, dass die Proteste im gesamten Iran, in gesamten Landesteilen des Irans stattgefunden haben und sich auch weiterhin fortsetzen und eben wirklich alle Schichten der iranischen Zivilgesellschaft betreffen. Und es sind politische Proteste, es sind wirtschaftliche Proteste, es sind gesellschaftliche Proteste. Und etwas, was dieses Regime hervorgebracht hat, ist, weil es eine so große politische Unterdrückung ist, selbst die Leute, die vollkommen unpolitisch sind und eigentlich sein wollten und auch das fortsetzen wollten, sind mittlerweile vollkommen politisch, weil dieses Regime in seiner Struktur die Leute dazu zwingt, sich politisch zu positionieren, weil sie dieses antiwestliche, dieses rückständige, dieses islamistische voll und ganz eben ablehnen. Und etwas, was eben auch in den vergangenen Jahren schon sehr deutlich zugenommen hat, ist, dass Misswirtschaft und Korruption innerhalb dieses Regimes zu unfassbaren Situationen und Bedingungen auch für die Umwelt geführt haben. Die Dürre, die du angesprochen hattest, ist ein Phänomen. Parallel dazu, das ist noch gar nicht quasi so in unseren Nachrichten hervorgedrungen, gibt es auch ein Problem mitten im Winter, im tiefsten Winter, der sogar eben im Iran noch ein bisschen ausgeprägter ist, Überschwemmungen nach Regenfällen, Sondergleichen, wo einfach dann auch die Infrastruktur im Iran dem nicht standhalten kann, weil so viel Misswirtschaft, weil so viel Korruption stattfindet. Also die Umweltsituation kommt dann noch zusätzlich dazu, die einfach auch die Lebensbedingungen für die Menschen, für die ganz normalen Menschen extrem erschwert. Und alles im Iran steht auch in einer Wechselwirkung zueinander. Und dadurch, dass die Leute Zugang zu digitalen Informationen haben, Zugang zur iranischen Diaspora haben, mit denen in Kontakt stehen, alles, was in der Welt passiert, auch sehr genau wahrnehmen, regt sich natürlich ein berechtigter Unmut und ein berechtigter Protest innerhalb der iranischen Gesellschaft, wenn zum Beispiel in einem iranischen Nuklearprogramm, ich habe das mehrmals schon so benannt, für die iranische Gesellschaft keine einzige Minute Strom produziert hat, wenn dieses Nuklearprogramm ein militärisches Nuklearprogramm ist und das teuerste der Welt auch noch ist, von den Iranern Unsummen von Geld verschlungen hat, das diesem Land dann eben nicht mehr zur Verfügung stand, nämlich mindestens 100 Milliarden US-Dollar. Das ist wahnwitzig. Das ist absolut wahnwitzig, wenn man so viel Geld verschleudert für Nuklearwaffen und gleichzeitig aber solchen Themen wie Infrastruktur, wie Lebenssituation, wie eben Umweltkatastrophen nicht begegnen kann und dadurch den Alltag und das alltägliche Leben der Leute versucht zu zerstören und in diesem Sinne eigentlich auch versucht, ein Land zu zerstören. Das, was dieses Regime will, weil es ein anti-iranisches Regime ist, es will eigentlich diese iranische Kultur, diese iranische Zivilisation will versuchen, das zu zerstören. Und deswegen ist das auch ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit, um dieses Regime schneller loswerden zu können.
Also die Militärschläge Israels und auch der USA gegen das iranische Atomprogramm haben ja dem Regime tatsächlich ja erhebliche Schwächungen zubereitet. Und man kann natürlich, also man kann es ja vergleichen, so ein bisschen die Endphase oder die 80er Jahre, der späte Höhepunkt des Kalten Krieges, als das Wettrüsten begann, dass es irgendwann für die Sowjetunion einfach unmöglich war, bei diesem Wettrüsten mitzuhalten, weil sie wirtschaftlich einfach nicht die annähernd selbe Kraft hatten wie die USA. Und das bedeutet nun mal einfach dann, es entstand eine erhebliche Mangelwirtschaft. Also es wurde noch schlimmer als vorher. Und schlussendlich war das ja auch einer der Gründe, warum das irgendwann einfach zerfallen ist. Also nicht nur natürlich, ja, aber es war einer der Gründe, weil Ideologie macht die Leute auf Dauer nicht satt. Das kennen wir auch aus anderen Autokratien, aus anderen Diktaturen. Das kennt man auch aus Rumänien mit Nicolae Ceausescu. Das Volk hat gehungert und er hat sich irgendwelche Protzbauten in die Bukarester Innenstadt erbauen lassen. Und das könnte natürlich auch sein, dass das Regime nachhaltig schwächt, weil sie natürlich ihre Wirtschaftskraft wieder versucht, in den Aufbau der Atomanlagen zu investieren. Ich zitiere jetzt einen Spiegelartikel, der ist vor 3 Tagen. Und zwar, iranische Wissenschaftler und Atomexperten sind im vergangenen Jahr mindestens 2-mal heimlich nach Russland gereist, um dort Militärs zu treffen. Die Emissäre der Islamischen Republik sollen nach US-Angaben versucht haben, Technologien zu erwerben, die auch für den Bau von Atomwaffen verwendet werden können. Das berichtet die Financial Times.
Ja, dem Spiegel fehlt da meistens die kritische Note zu diesen Entwicklungen. Das ist ja eine bemerkenswerte Publikation, der Spiegel.
Ja, ich will es aber gar nicht es ging mir jetzt nicht um den Spiegel an sich, sondern es ging mir um diese, ich nenne das natürlich auch als Übergang, weil wir gleich auch noch über Russland sprechen wollen, weil das alles miteinander zusammenhängt. Aber ich finde das auch bemerkenswert, weil den fehlt einfach durch die erheblichen Schläge gegen das iranische Atomprogramm, sind sie natürlich jetzt um Jahre zurückgeworfen worden. Und sie müssen versuchen, in ihrem Sinne, ihrer wahnsinnigen Ideologie hat, versuchen sie natürlich, dieses Atomprogramm wieder auf die Beine zu stellen. Und es wird halt natürlich unmittelbar auch zu Lasten der Bevölkerung, der Wirtschaft und gehen. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht bewirkt das dann so eine Art Domino-Effekt. Aber es ist auch bemerkenswert dahingehend, dass Iran natürlich weiterhin auch mit Russland kooperiert.
Ja, also das ist ja, diese Verbandelung mit dem russischen Regime hat es bedauerlicherweise schon immer seit 1979 gegeben, seit der Islamischen Revolution, seitdem eben dieses anti-westliche System ein zuvor sehr westliches politisches Wesen eben sehr brutal beendet hat und zwangsläufig führte dann diese Vernetzung und diese Kollaboration mit dem russischen Regime dann auch dazu, dass hier natürlich auch Abhängigkeiten entstanden sind. Und man weiß oftmals eigentlich gar nicht, wer ist hier der Lehrer und wer ist der Schüler. Durch den Vollangriff auf die Ukraine hat das russische Regime, hat das Putin-Regime oft auch versucht, in den letzten Jahren vom Iran zu lernen, wie man eigentlich Sanktionen umgehen kann. Das ist bedauerlicherweise der Fall. Das iranische Regime hat Russland eben massiv auch logistisch geholfen in Form von Drohnen. Also diese Shahed-Drohnen, die kontinuierlich die Ukraine angreifen, viele, viele zivile Opfer leider hervorbringen, sind eine Konstruktion des iranischen iranischen Regimes, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in einem Krieg, der auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg in einem solchen Umfang und Ausmaß stattfindet, der die nationale Souveränität eines unabhängigen Landes gefährdet, sind iranische Offizielle mit involviert, bis hin dazu, dass es auch Berichte gab. Es gab mehrere Berichte, dass sogar auch iranische Revolutionsgarden vor Ort in Russland und an der Grenze zur Ukraine das russische Regime mit unterstützt haben. Und insofern ist das etwas, was in Europa und auf der Ebene der Europäischen Union nicht angekommen ist, dass hier auch das iranische Regime involviert ist und dass man immer noch versucht, sozusagen diese beiden Ordner voneinander zu trennen. Also man versucht hier den Ordner, weil man sehr aktenverliebt ist. Es gibt den einen Ordner Angriff auf die Ukraine. Was können wir tun, um die Ukraine zu unterstützen? Und es gibt diesen anderen Ordner. Wir haben ein Problem mit dem Nuklearprogramm des iranischen Regimes. Dass diese Ordner im Wesentlichen eine Akte sind, eine einzige Akte, die Gefahren für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen und unser friedliches Zusammenleben, da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem russischen Regime und dem iranischen Regime. Beide gehen Hand in Hand miteinander und dem muss man sich auch geschlossen widmen. Und insofern sind Verhandlungen mit dem iranischen Regime nicht zielführend. Und wenn man im Zuge dieser Drohnenangriffe auf europäischer Seite es nicht hinbekommt, innerhalb von 3 Jahren eine Art Schutzschild, eine Art Luftabwehr für die Ukraine auf den Weg zu bringen, nennen wir es mal einen europäischen Iron Dome. So, der hier die Luftangriffe auf zivile Städte der Ukraine, aber selbstverständlich auch auf militärische Ziele, die das russische Regime hat, eindämmt und beendet. Das ist eine Bankrotterklärung, wenn Europa so etwas nicht hinbekommt. Israel kann seinen Iron Dome nicht teilen. Das ist einfach praktikabel nicht möglich, weil sie selbst diesen Schutz, dieses Abwehrsystem brauchen. Aber selbstverständlich ist es möglich, mit europäischer Hilfe so etwas für die Ukraine auf den Weg zu bringen.
Ja, da hat ja Europa oder zumindest die EU bislang voll und ganz versagt. Also das kann man ja einfach mal so konstatieren.
Und deswegen ist es auch besonders lächerlich. Ja, es ist deswegen auch besonders lächerlich. Ich weiß, dass ich mich auch ein bisschen jetzt in Rage rede, aber die Lage ist nun mal eine sehr ernste und das Thema ist ein sehr emotionales. Also wenn man es nicht hinbekommt, diese Themen zusammenzudenken und auch eine Herangehensweise zu finden, die sowohl das russische Regime als auch das iranische Regime schwächt, der Ukraine hilft, der iranischen Zivilgesellschaft hilft, unserer eigene Sicherheit gewährleistet, ist es ein bisschen lächerlich, wenn man ständig mit irgendwelchen Tweets um die Ecke kommt und seine Solidarität in Form von Tweets ausdrückt. Tweets auf Twitter werden die nationale Souveränität der Ukraine nicht schützen. Tweets auf Twitter werden der iranischen Zivilgesellschaft keinen Beistand leisten in diesem Kampf gegen ein antizivilisatorisches Regime.
Genau, und ich sehe das auch nicht voneinander isoliert, sondern ich sehe das auch, ich hatte mit dem Björn Stritze, ihr kennt euch ja auch, auch im Sommer auch eine Folge gemacht, wo wir uns explizit mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine auseinandergesetzt haben. Und das ist ein Weltkrieg, das ist ein bisschen pathetisch, aber das ist ein Weltkrieg gegen die Zivilisation. Und Russland ist nicht der einzige Aggressor, aber das ist eine Front sozusagen. Die andere Front wird halt geführt von Iran und seinen Proxys. China gehört noch dazu bezüglich Taiwan. Das muss man auch weiter beobachten. Und das ist ja auch kein Zufall, dass diese Staaten miteinander kooperieren. Und der Iran und Russland sind ja nur auch nicht erst seit ein paar Tagen irgendwie Waffenbrüder, sondern das geht ja auch schon deutlich länger. Und sie waren auch beide auf der Seite von Assad, der nun Gott sei Dank ja auch seit einem Jahr weg ist, aber sich weiterhin in Moskau aufhält. Und es ist eben, deswegen kann man das auch, man muss das auch zusammendenken. Und das passiert mir auch viel zu wenig, ehrlich gesagt, weil Iran ist weit weg und so. Und aber auch wenn ich mir das so anschaue, wie teilweise hier noch umgegangen wird mit dem Angriffskrieg Russlands, der Ukraine, dann muss man auch da einfach eine totale Bankrotterklärung der EU und dieser ganzen Friedensapostel, dieser ganzen Knallchargen, die immer auf die hehre Diplomatie und ihre Twitter-Diplomatie halt setzen. Ja, ja. Das nützt halt keinem einzigen Ukrainer was und das nützt auch keinem einzigen Iraner was, der das Mullah-Regime aufs tiefste Herzen ablehnt. Jetzt haben wir switchen jetzt ein bisschen, aber es hängt ja, wie gesagt, alles miteinander zusammen.
Genau.
Jetzt haben wir gerade einen aktuellen 28-Punkte-Plan der Trump-Administration, der jetzt Zelensky vorgelegt wurde. Ich habe mir den jetzt ehrlich gesagt, ich hatte jetzt nicht die Zeit und Muße, mir das jetzt alles en Detail durchzulesen. Du hast es aber getan. Und darüber sollten wir auch nochmal sprechen, weil ich glaube, ich finde ohnehin Trumps Kurs gegenüber der Ukraine und Russland finde ich äußerst undurchsichtig. Also man kann das eigentlich so zusammenfassen, die Amis denken, es geht uns nichts an, das ist nicht unser Krieg und das ist ja immer auch nachvollziehbar, weil man eigentlich sagen kann, okay, das ist halt ein europäischer Krieg. Nein, es ist natürlich ein Weltkrieg, ja, aber er findet nun mal auf europäischem Territorium statt. Dementsprechend muss es eigentlich die Aufgabe der europäischen Großmächte sein, da entsprechend auch militärisch zu handeln und das passiert ja einfach nicht in der Form.
Man kann darüber streiten, ob dieser Krieg in Form von Verhandlungslösungen geklärt wird. Darüber kann man streiten. Das ist wahrscheinlich eine stundenlange Debatte, die man führen kann. Ich persönlich, das ist meine persönliche Analyse, glaube nicht, dass dieser Krieg durch Verhandlungen gelöst werden kann, sondern wenn die Lage innerhalb Russlands so existenziell wird, dass innerhalb des russischen Systems sich Absetzbewegungen entwickeln und irgendjemand sagt sozusagen und das ist das Ende und wir kapitulieren hier und das ist wirklich jetzt der Moment, wo auch innerhalb des russischen Systems sich Dinge verändern können. Also wo eben wirklich in Analogie zum Ende der Sowjetunion die Kassen leer waren, die Infrastruktur marode war, die politischen Absetzbewegungen stattgefunden haben und das System von innen zusammengefallen ist. Und wenn ich mir so die Geschichte anschaue, Russland hat noch nie eine kriegerische Auseinandersetzung, die es in allen Fällen selbst begonnen hat, weil es ein sehr aggressives Herangehen Russland hat noch nie eine kriegerische Auseinandersetzung für sich entscheiden können. Die vergangenen 3 Jahre haben gezeigt, wie wenig Wissen, wie wenig Infrastruktur, wie wenig Willen auch sozusagen bei den russischen Soldaten da ist, diesen Krieg zu führen und auch erfolgreich zu führen. Und im Gegensatz dazu, in welcher existenziell schwierigen Situation die Ukraine ist und wie stark und wie kreativ sie sich auch verteidigt hat, heute, weil die Ukraine gezwungen war, in der Drohnenentwicklung schnell zu handeln, können wir im restlichen Teil des Europas uns von der Ukraine bei der Drohnenentwicklung etwas abgucken. Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von 3 Jahren mussten sie so kreative Wege finden, weil einfach ihre Existenz auf dem Spiel steht. Deswegen entsetzt mich dieser 28-Punkte-Plan, der jetzt hier rumkursiert. Ich würde ihn nicht wirklich einen Trump-Plan nennen, weil Trump das nicht selbst ausgearbeitet hat. Er hat seinen Berater Steve Witkoff hier vorgeschickt. Und das war offensichtlich keine gute Entscheidung. Und das ist kein Friedensplan. Also man muss hier wirklich Friedensplan in Anführungsstriche setzen, weil wenn das so über die Bühne gehen würde mit Konzessionen, was territoriale Gebiete betrifft, mit Konzessionen zur Halbierung der ukrainischen Armee, mit vielen anderen Punkten, mit halbgaren Sicherheitsgarantien, die es hier gibt, das wäre eine Kapitulation der Ukraine, und das ist natürlich absolut nicht vorstellbar und nicht praktikabel und nicht realistisch, und vor allem es würde diese Gewaltexzesse des russischen Regimes würde das auch nicht befrieden, sondern im Gegenteil. Es würde in einer Situation, wo Russland nicht besonders weit gekommen ist, es hat nicht die ukrainische Regierung stürzen können, es hat nicht die Ukraine vollständig einnehmen können. Russland hat selbst enorme Verluste hier erlebt, und vor allem hat Russland etwas gemacht in den vergangenen 3 Jahren. Sie haben auf eine Kriegswirtschaft umgestellt, sozusagen, den Schalter umgelegt auf eine Kriegswirtschaft. Und man muss sich das mal klar machen, was das genau bedeutet. Das bedeutet, dass sämtliche Industrie, sämtliche Produktion dem eigentlichen an Waffenherstellung, an Waffenproduktion und Verteilung untergeordnet ist. Das bedeutet, irgendwann wird der russische Otto-Normalverbraucher merken, dass die Dinge nicht funktionieren. Und ich bin zwar nicht davon überzeugt, dass es eine wirklich aktive russische Zivilgesellschaft gibt, weil die meisten Leute ins Exil getrieben wurden, aber selbstverständlich werden die Leute auch in den Supermärkten das natürlich irgendwann auch spüren. Und wichtig ist, dass die russische Elite hier auch aufgespalten wird und irgendwann auch kurzen Prozess in diesem furchtbaren Angriffskrieg macht und das Ganze dann eben auch beendet. Ich verstehe nicht so ganz, das ist tatsächlich auch meine Kritik an der gegenwärtigen Administration, wobei ich sehr, sehr stark hier auch nochmal unterscheiden würde. Es gibt so geniale Leute in dieser Trump-Administration wie beispielsweise Marco Rubio, der Außenminister, Mike Waltz, der nationale Sicherheitsberater und Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen, die absolute Falken sind, die sehr, sehr grundsolide an Werten orientiert sind in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und es gibt Trump selbst, der bedauerlicherweise in diesem Thema schon auch problematische Positionen hat, schon auch wenig getan hat bisher, um die Ukraine zu unterstützen, irgendwie auch nicht wirklich Sympathien für die Ukraine hat. Ich glaube, letztendlich aber auch überzeugt werden kann, dass ein härteres Vorgehen gegenüber Russland im nationalen Interesse der USA ist und letztendlich auch dahin überzeugt werden kann. Und dann gibt es eben Leute wie Steve Witkoff, der Berater von Trump, der, das muss man sich auch vergegenwärtigen, selbst russische Wurzeln hat. So, seine Familie ist ursprünglich mal aus Russland in die USA eingewandert und der eben ganz, ganz viele naive Herangehensweisen in der Außen- und Sicherheitspolitik hat. Das hatte er tatsächlich auch beim Thema Nahost. Da hat er immerhin Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an die Seite gestellt bekommen und dadurch haben auch gewisse Katastrophen sich verhindern lassen, so dass das letztendlich auch in einem besseren Wege ausgegangen ist. Eine Art Jared Kushner beim Thema Russland und Ukraine hat Steve Witkoff nicht. Deswegen ist das Ergebnis dieser seltsame Plan im Wesentlichen zur Kapitulation der Ukraine. Und dann gibt es leider auch wirklich durch und durch problematische politische Figuren in der amerikanischen Administration. Und das ist sicherlich der Vizepräsident J.D. Vance, der der seine Antipathie gegenüber der Ukraine überhaupt gar nicht verheimlichen kann, der, als er noch Senator von Ohio war bei der Münchner Sicherheitskonferenz, es gibt ein Video davon, ein Treffen, ein Meeting der amerikanischen Delegation mit Zelensky geschwänzt hat, das abgelehnt hat und vor laufender Kamera gesagt hat, ich denke nicht, dass ich da irgendwas lernen kann. Es hat keinen Sinn für mich, dort irgendwie zu sein, wo ich mir denke, wie kann man eigentlich als amerikanischer Senator so reden, wenn eine gesamte Delegation einen Regierungschef trifft, um sich auszutauschen, um in der Tat Dinge zu erfahren und zu lernen. Und dieser ehemalige Senator ist dann eben auch amerikanischer Vizepräsident geworden. Und das ist also seine isolationistische Außen- und Sicherheitspolitik ist wirklich ein Problem. Sie ist in allen Politik, also sie ist in allen Feldern der Außen- und Sicherheitspolitik, ist das wirklich ein ernsthaftes Problem.
Ja, das genau, du sprichst das ja auch schon an, so eine generelle, nicht Spaltung, nicht im Magerlager, aber es gibt ja eben, genau, es gibt eben die klassisch Konservativen. Dann gibt es jemanden, der so in der Mitte ist wie Trump und dann gibt es eben die ganz strengen Isolationisten wie J.D. Vance. Also dass diese Idee der Neokons, das haben wir auch schon ein paar Mal, auch schon sehr oft besprochen, dass das so ein bisschen durchaus gescheitert ist im Zuge des Irak-Feldzugs. Ja, okay, aber es ist ja unmöglich, sich als Präsident des mächtigsten Landes der Welt komplett aus allen Konfliktherden der Welt herauszuhalten, vor allem wenn es halt um die Interessen von verbündeten Staaten geht, wie eben Israel, auch wenn, wie Ariel Shalikar es ja auch in seinem Buch schreibt, die außenpolitischen Sicherheitsinteressen von Israel und der USA nicht immer deckungsgleich sind. Mhm. Das ist auch ein Stück weit normal, aber trotzdem hat der Trump schlussendlich dann doch eingegriffen auf Seite Israels gegen die iranischen Atomanlagen, weil nur die US-Army halt eben diese Bunker-Busters-Bomben da halt eben hatte, um diese unterirdischen Atomanlagen eben anzugreifen. Ja. So, genau. Und da mache ich mir auch wenig Sorgen. Allerdings wäre es halt tatsächlich so, ich weiß es nicht genau, wie J.D. Vance zum Thema Nahost steht, ob er sagt, das ist nicht unser Krieg, da halten wir uns auch raus, Israel muss das alleine machen, oder ob er schlussendlich dann doch eben aufgrund der Realpolitik dazu gezwungen werden würde, eben dann doch auf Seiten Israels zu intervenieren. Das kann man nur drüber spekulieren. Bei Trump mache ich mir da, wie gesagt, wenig Sorgen. Bei diesem ganzen Ukraine-Russland-Thema sehe ich das auch bei Trump deutlich kritischer mittlerweile. Mhm. Genau, und da... Ja. Sehe ich das schon auch so, es ist eher ein Entgegenkommen für den Aggressor, nämlich für Putin. Und die Ukraine wird so ein bisschen, naja, nicht nur ein bisschen, die Ukraine wird mehr oder weniger fallen gelassen. Also das ist halt ein Problem. So. Und ich glaube halt, da gibt es halt in diesen isolationistischen Kreisen von Merga, ist das noch, ich glaube, da ist das sogar fast noch zu wenig, was Trump dann da eigentlich anbietet. So. Also da gibt es ja, ich meine, gut, das sind ja jetzt ja keine, das sind Gott sei Dank keine Leute, die politische Macht haben, aber es sind Leute, die trotzdem einen erheblichen Einfluss auf das MAGA-Vorfeld halt haben. Und da ist jetzt nach der Ermordung von Charlie Kirk, wer rückt jetzt quasi an dessen Stelle? Ja, Nick Fuentes. Nick Fuentes ist ein radikaler, also ist ein knallharter Antisemit.
Und ein Nazi.
Und ein Hitler-Fan.
Ein Nazi und ein Anhänger von Stalin. Ja. Und erzählt das auch noch vor laufender Kamera, dass er ein Antisemit ist, dass er ein Holocaust-Leugner ist, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist, ein Nazi-Anhänger, ein Anhänger von Stalin. Und mein lieber guter Freund Jamie Kirchick hat das sehr, sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Die Kritik an Tucker Carlson ist nicht, dass er problematische Leute interviewt, sondern dass er sie nicht kritisch interviewt. Also Jamie hat das mal so beschrieben. Er selbst hat hochgradig schwierige Leute in Interviews gehabt und die hat er gepresst wie eine Zitrone. Die hat er mit kritischen, sehr, sehr harten Fragen konfrontiert. Er hat da nicht locker gelassen und hat eben versucht, bestmöglich so viel Information für die Leser und für die Zuhörer und für die Zuschauer da herauszubekommen. Und er hat ihnen nicht den roten Teppich ausgerollt. Und das hat Tucker Carlson bedauerlicherweise gemacht. Ja. Nicht nur mit Nick Fuentes, sondern auch mit anderen Leuten. Er hatte einen sehr problematischen Historiker in seiner Sendung. Und
Jared Cooper, Wladimir Putin.
Genau. Er hatte auch Steve Witkoff der da auch sein apologetisches Zeug gegenüber Putin erzählt hat und eben versucht hat, Putin hier reinzuwaschen, was für einen amerikanischen Offiziellen unterirdisch ist, wirklich. Und das ist das Problem, wirklich. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen, nachdem das jetzt so hochgekocht ist und hier schon eine Spaltung innerhalb der MAGA-Bewegung sich entwickelt hat und sichtbar geworden ist, muss ich sagen, vielleicht hat das alles auch etwas Positives, dass MAGA, dass diese America First-Entwicklung und Bewegung sich von diesen destruktiven Leuten dann auch wirklich trennen kann und eine Grenze ziehen kann und sagen kann, das Zeug, was ihr hier erzählt, ist zutiefst anti-amerikanisch. Dafür steht diese Bewegung und auch dieser Präsident nicht. Und dafür steht auch klassische konservative Außen- und Sicherheitspolitik nicht. Das ist meine große Hoffnung, weil die amerikanische Rechte, ich muss dazu sagen, die demokratische Rechte, und solange das demokratisch rechts oder demokratisch links ist, ist das auch völlig in Ordnung. Die Extreme sind das Problem. Aber die demokratische amerikanische Rechte hat es in der Vergangenheit auch immer geschafft, destruktive und hochgradig problematische und gefährliche Entwicklungen selbst auch zu überwinden und einzudämmen. Ich will nur mal an Pat Buchanan erinnern, der in den 80er Jahren versucht hat, starken Einfluss auf die Republikanische Partei zu nehmen und damit gnadenlos gescheitert ist. Und diese ganzen Leute sehen sich einmal in der Tradition von Pat Buchanan, sehen sich aber viel, viel extremer noch, als der Typ schon drauf war. Und der war schon extrem. So. Und Pat Buchanan ist nicht besonders weit gekommen. Also er wurde in der amerikanischen Politik sehr schnell dann auch wirklich isoliert. Und Gleiches müsste mit solchen Figuren wie Tucker Carlson passieren. Ein Stück weit, er ist ja bei Fox schon rausgeflogen. Das war ja schon mal ein wichtiger Schritt.
Ja, das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und wie gesagt, Tucker Carlson und Nick, das sind keine Politiker. Und sie bedienen natürlich nur das Vorfeld, das MAGA-Vorfeld. Ja. Genau, und dementsprechend muss man sie als kulturelle Phänomene begreifen, aber nicht unbedingt als politisch handelnde Phänomene, jedenfalls nicht im Sinne dessen, dass sie Realpolitik betreiben oder gar Einfluss auf eine Regierungspolitik halt haben. Aber das muss man halt weiter beobachten. Und ich bin, wie gesagt, bei diesem 28-Punkte-Plan bin ich sehr skeptisch. Bei der Unterstützung Israels bin ich weniger skeptisch, im Gegenteil. Genau, und ansonsten
Ja, man würde sich, weißt du, Philipp, das vielleicht so als Abschluss. Trump ist ein verhältnismäßig sehr guter amerikanischer Präsident für den Nahen Osten. Es gibt hier und da auch Abstriche, aber so insgesamt ist das ein sehr guter Präsident Amerikas, was Sicherheit und Freiheit im Nahen Osten betrifft. Ich halte das zum Beispiel auch für einen sehr guten Schritt, dass er den neuen syrischen Präsidenten im Weißen Haus empfangen hat, ihm nicht den roten Teppich ausgerollt hat, aber die Gespräche in diese Richtung gesucht hat, denn er ist ein ehemaliger Islamist. Er hat sich vom Islamismus getrennt und dann ist er ein Übergangspräsident geworden. Also das sind alles gute Entwicklungen, gute Zeichen. Und man würde sich das wünschen und ich wünsche mir das, dass Trump genauso auch ein sehr guter Präsident Amerikas wird. In Bezug auf die Ukraine und in Bezug auf diesen russischen Vernichtungskrieg. Der Aggressor muss hier verlieren und die Ukraine muss gewinnen und die Ukraine muss mit allem, was wir an Logistik, an Material, an finanzieller Unterstützung hier liefern können, unterstützt werden. Und das würde ich mir sehr von dem Anführer der freien Welt, würde ich mir das sehr wünschen.
Ja, vielleicht hört ja Trump diese Folge und dann sagt er sich, ja, wenn Sava sich das so wünscht, dann machen wir das. Ja, in dem Sinne, Sava, ich muss jetzt gleich los und du hast, glaube ich,
Ich auch.
auch noch einen vollen Nachmittag, einen vollen
Genau,
Samstagnachmittag,
einen
genau. Wenn
vollen
die
Samstagnachmittag, genau.
Folge hört, ist es Dienstag wahrscheinlich oder so. Genau, aber ja,
Ja.
in dem Sinne, ich danke dir
Sehr gerne.
mal wieder.
Herzlichen Dank, Philipp.
Genau, und
Ihr
dann,
und den Zuhörern.
genau, und wir bleiben ja in Kontakt. Wie gesagt, du bist ja punkto Iran immer meine Ansprechperson Nummer eins. In dem Sinne
Dankeschön.
freue ich mich
Herz.
auf weitere Folgen mit dir. Hoffentlich irgendwann auch mal mit den Nachrichten, dass dieses elendige
Ja.
Regime endlich gefallen
Ja,
ist.
ja, ja.
Genau.
Also Amen, wirklich. Herzlichen Dank. Liebe Grüße.
Und bis bald. Tschüss.
Tschüss, bis bald.